Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser, Stuart Cording. Ihr weißt noch, wie ich als Kind über den Verbrennungsmotor, das Herzstück des Automobils, gelesen habe. Ich war fasziniert davon, wie die vielen sorgfältig gefertigten Einzelteile des Motors wie in einer präzisen Choreografie zusammenspielten. Als ich später als Ingenieur zu arbeiten begann, besuchte ich Elektronikhersteller in der Automobilindustrie und sah, wie die ganze clevere Mechanik durch ebenso clevere Elektronik ersetzt wurde. Heute, da Touchscreens die Drehknöpfe und Tasten und Elektromotoren den Benzin- und Dieselantriebe ablösen, wird das gesamte Fahrzeug von zuverlässiger Software gesteuert. Doch wie wird all diese Software eigentlich entwickelt und wie sorgen die Entwickler dafür, dass sie stets zuverlässig und sicher funktioniert? Und kann das alles vor Cyberangriffen geschützt werden? Um mehr über Softwareentwicklung und funktionale Sicherheit in der Automotive-Industrie zu lernen, spreche ich heute mit Christoph Herzog, Co-CEO von Tasking. Hallo Christoph und herzlich willkommen bei uns hier im Studio.
Danke Stuart. Schön hier zu sein. Ich freue mich, dich mal wiederzusehen.
Super, dann lass uns gleich loslegen. So, das Automobil, wie ich gerade gesagt habe, es hat sich von einem mechanischen Wunderwerk mit elektronischer Unterstützung zu einem Computeraufreden entwickelt. Wie hat Tasking diese Wandel erlebt?
Ja, also Tasking, wir wurden damals in den Niederlanden gegründet, 1977. Und wie wir das erlebt haben, diesen Wandel von rein Metall, rein Lenkung, Bremse hin, wie man Autos heute kennt, wie du es beschrieben hast. Große Screens, autonomes Fahren ist jetzt ein großes Thema. Diesen Wandel haben wir begleitet. Wir haben am Anfang hatten wir immer einen C-Compiler. C ist ja die, sage ich mal, die Sprache, die genutzt wird im Automobil. Und wirklich, diesen Wandel von C über den hin zur kompletten großen Displays. Und diesen Wandel haben wir eben begleitet mit unseren Produkten, mit unserem Compiler. Wir haben jetzt auch Debugger, wir haben statische, dynamische Code-Analyse. Also gerade mit diesem großen Produktportfolio haben wir diesen Wandel eben auch mit begleitet.
Ja. Und das so jede Änderung dann mit der Zeit gesehen als Firma.
Genau, jede Änderung, wie du gesagt hast. Man hat gemerkt, wie sich auch die Architekturen verändert haben. Immer mehr Steuergeräte sind ins Auto gekommen. Erst kleine wie ABS, ein Airbag. Und heute hat man hunderte von Steuergeräten im Auto, die eben Software übersetzen müssen und eben dort die Funktionalität sind. Und genau das ist das, was unser täglich Brot ist, sage ich
ja. mal. Tasking ist vor allem für seine Compiler-Technologie bekannt, die in der Automotive-Industrie intensiv genutzt wird.
Ja.
Kannst du uns näher erklären, damit wir so ein bisschen vom Grund auf anfangen können, wie ein Compiler C-Code in Maschinencode umwandelt, den ein Prozessor versteht?
Genau. Wie ich es klassisch erstmal beschreibe, immer ist jemand, was wir machen ist, wir nehmen menschenlesbaren Code, also C-Code, und übersetzen ihn in maschinenlesbaren Code. Also das ist unser Produkt. Wie läuft es ab? Es gibt mehrere Schritte. Wir nehmen den C-Code, lesen ihn ein, machen Syntaxanalysen, parsen quasi den Code, schauen uns an, dass eben die richtigen Strukturen vorhanden sind. Das ist so der erste Schritt, der auch komplett unabhängig ist von der Architektur. Also von der Architektur, auf der eben die Software läuft am Ende auf dem Chip. Und dann ist es unterschiedlich bei uns. Wir haben eine Medium Language, also manche haben sowas, manche nicht. Wir haben so eine Medium Language, um einfach schon gewisse Optimierungen vorantreiben zu können, damit der Code kleiner ist, damit er schneller läuft. Das ist so der Intermediate Step. Was wir dann machen ist, dass wir diesen Code nehmen, weiter übersetzen, einen Low-Level Language. Das ist dann wirklich der Assembler-Code. Und was wir dort eben machen, ist, wir bringen erste Chip-Themen mit rein, der dann eben übersetzt wird, chip-spezifische Themen. Und da übersetzen wir eben weiter. Und am Ende nehmen wir den Assembler und am Ende fällt das L-File raus. Ja, das ist so der komplette Weg über Syntax-Analysen, semantische Analysen, um dort eben wirklich den Code möglichst klein zu machen, weil im Automobil das eine ist funktionale Sicherheit. dass es wirklich sicher ist, aber auch die Größe. Es ist nicht, dass wir in großen Datencentern unterwegs sind und sehr viel oder Raum haben, sondern es ist eben sehr begrenzter Bauraum auch. Und da geht es eben, den möglichst gut zu nutzen, ja, den Speicher, den wir eben dort zur Verfügung haben.
Ja, genau. Das ist erstaunlich. Und ich selber habe viel mit Software zu tun gehabt, so Embedded-Systemen, Mikrocontroller und so weiter. Und ich glaube, für viele ist das Prinzip von einem Compiler relativ und das Funktionsweise relativ leicht zu begreifen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Aber eure Compiler muss einen Code für funktionssichere, sogenannte FUSE-Systeme, also funktionale Sicherheit, diese Abkürzung erzeugen. Wie kann Sicherheit garantiert werden, wenn der Compiler doch mit jedem beliebigen C oder C++ Quellcode konfrontiert werden könnte?
Ja, ja. Das ist ein guter Punkt, weil das ist ja im Grunde der Mehrwert, warum wird unser Compiler genutzt. Das eine ist, wir entwickeln selbst unser Produkt, unseren Compiler nach ASPICE, also Automotive Spice Zertifizierung. Okay. Wir folgen da speziellen Entwicklungsprozessen, um eben Sicherheit einzubauen, also dass das nach gewissen Standards entwickelt wird. Das zweite ist, der Kunde während der Zertifizierung bekommt ein Manual, also er bekommt ein Develop-Manual, was darf er machen mit dem Compiler, was ist überhaupt möglich. Und in diesem Zertifizierungsschritt ist es eben auch so, dass die ISO 26262, das ist ein Zertifizierungsstandard speziell für Automotive, da wird er eben zertifiziert und dann müssen eben auch die Kunden, also unsere Kunden und der Entwickler, gewisse, ja, ich sag mal, Coding-Guidelines einhalten, was er machen darf und was er eben nicht machen darf. Des Weiteren ist bei unserem Compiler ein MISRA-Checker dabei. MISRA ist der Standard, ich sag mal, der Entwicklungs- oder de facto Standard, wenn es um Coding-Guidelines geht, gerade im Automobil. Und ich bekomme dann Rückmeldung, wenn ich Code genutzt habe, der gegen gewisse Compliance verstößt eben. Ja? Also, wir zertifizieren unser Produkt, wir schauen, dass die Kunden eben diesem Development Manual folgen, aber wenn natürlich ein Kunde dem nicht folgt, ich sage immer shit in, shit out, if you break the rules, ja, also ganz ehrlich, aber natürlich gibt es dort eben verschiedene Mechanismen, wie wir es sicher machen und wie wir eben den Entwickler unterstützen, damit er da auch sichere Software schreiben kann und die Autos, die rumfahren, eben auch sicher sind.
Ja. Das wollte ich auch genauer angehen, weil das Problem mit C und C++ ist, dass es ist möglich, Code zu schreiben, der sich zwar kompilieren lässt, aber ich weiß, dass irgendwann ein Zeiger auf eine inzwischen freigegebene Speicherstelle geschrieben werden könnte. Das kann ich dann schreiben als C-Code und ich weiß, dass ich kann es kompilieren, aber auf dem Hardware wird es nicht funktionieren. So, was ist in dieser Codierungsstandard wie MISRA und BAR und CRC dann drin? Welche Regeln muss ich dann folgen?
Genau. Also es sind sehr, sehr viele Regeln im MISRA, die ich eben bei der Codierung beachten muss. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Dynamische Pointer während der Entwicklung zum Beispiel. Wenn du sowas machen würdest während der Entwicklung und dann kompilierst, in den MISRA-Checker reinschaust, würde er dir ein Compiler-Warning ausgeben und sagen, MISRA-Warning ausgeben, das, was du hier gerade machst, das ist eigentlich nicht erlaubt und würde dich auffordern, das, was du gerade gemacht hast, zu ändern. Und durch solche Standards ist es eben möglich, in C sichere Software zu schreiben, weil wir eben auch dieses Ökosystem haben an Tools, an Firmen, die genau sicherstellen, damit man in safety-kritischen Systemen sowas möglich macht.
Ja.
Genau.
Und das heißt, ich könnte zum Beispiel C als Sprache in der Uni lernen oder vielleicht in einer anderen Industrie, Automation zum Beispiel oder für Medizingeräte. Aber wenn ich zu der Automotive-Industrie wechseln würde, dann sind bestimmte Konstrukte oder bestimmte Arten von Code für mich dann ausgeschlossen, oder? So funktioniert das.
Genau, ich kann nicht alles umsetzen. Es gibt ja aber auch Jetzt kommt es wieder Safety. Es gibt ja auch für Medizintechnik Safety-Standards. Es gibt für Railway Safety-Standards. Es gibt für Avionics mit dem D178 Safety-Standards, die eben spezielle Coding-Guidelines inkludieren, die erlaubt sind. Und die unterscheiden sich marginal pro Industrie. Der große Unterschied ist, wenn ich nicht Safety-Standard, also wenn ich C entwickle und im nicht safety-kritischen Umfeld bin, dann kann ich alles machen. Genau, dann habe ich im Grunde, dann kann ich so entwickeln, wie ich Spaß habe. Aber im safety-kritischen Umfeld habe ich eben gewisse Standards, denen ich folgen muss, wie eben MISRA oder CERT-C oder anderen Standards.
Ja. Genau. Es gibt ein Wirrwarr von Standards für diejenigen, die die Industrie nicht kennen. Yeah. Und du hast gerade was erwähnt, diese Automotive Spice. Mhm. Was genau ist Automotive Spice und was für eine Auswirkung hat das auf eine Firma, die in der Automotive Industry als Software-Zulieferer unterwegs ist?
Ja. Automotive Spice ist im Grunde der Entwicklungsprozess, wie wir Software designen, wie wir Softwarekomponenten Design machen, Architekturdesign, wie wir entwickeln, wie wir testen eben auch und absichern Software. Da gibt es einen speziellen Prozess, den wir folgen müssen. Das ist das eine. Und das andere, was glaube ich auch sehr speziell ist für Automotive Spice, ist, dass man extern zertifiziert wird. Also es ist bei uns zum Beispiel so, dass dann ein Kunde kam und auch ein Partner von uns, der eben interne Spice-Assessoren hat und der dann wirklich assessiert hat, folgen wir diesen Regeln, damit wir sichere Software generieren, herstellen, die eben nicht kritisch ist. Und noch ganz kurz, ich möchte nicht in die Tiefe gehen, dann gibt es noch unterschiedliche Level vom A-Spice, 1, 2, 3 und da muss man eben speziellen Level erreichen, je nachdem, wie kritisch man ist. Und es entwickelt sich eben auch immer weiter.
Ja. Bei Tasking bietet ihr auch Schulungen und Unterstützung bei der Code-Optimierung an, um den Code, wie du schon beschrieben hast, man kann es entweder schneller machen oder kleiner in der Regel. Man sind so die zwei Möglichkeiten, Ausgangspunkten. Aber wie kann man so kleines Code oder schnelleres Code erzeugen, ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen? Was muss man tun oder im Auge behalten, um das richtige Gleichgewicht zu erreichen?
Genau, also was unsere Kunden wollen, ist Speed or Size. Ja. Wenn du in der Lenkung bist, wenn du in der Bremse bist, dann ist eben Speed wichtig. Andere Steuergeräte ist eben eher die Größe, möglichst viel Funktionalität in ein Steuergerät zu bekommen, wichtig. Und was machen wir mit unseren Kunden? Das eine ist, wir unterstützen sie wirklich vor Ort. Also wir haben neben telefonischem Support, Ticket-Support auch wirklich Leute, die unterwegs sind, um Kunden zu unterstützen in ihrem Kundenprojekt, weil Size immer ein Thema ist, dann passt die Software nicht mehr auf diesen Chip drauf. Ja, das ist eben in Automotive öfter so, okay, wie optimieren wir das denn? Und da sind wir eben ein Vehikel, um das zu ermöglichen. Und das andere ist eben, dass wir haben auch es gibt unterschiedliche Benchmarks, wo du einfach feststellen kannst, bin ich gerade eher auf Size oder auf Speed? Und die stellen wir unseren Kunden auch zum Download zur Verfügung. Und der Kunde kann dann sagen, ich habe beispielsweise einen Aurex-Chip oder einen Renesas oder einen NXP-Chip und kann dann eben diese Benchmarks nehmen, kann seine Software dann reinladen und kann sagen, ich kompiliere das jetzt mal und schau, wo kann ich optimieren? Und optimieren, wir haben unterschiedliche Compiler-Optionen, unterschiedliche Level. Und diese Kombinatorik ist dann eben die Möglichkeit für unsere Kunden, entweder Richtung Size oder Richtung Speed zu gehen und zu optimieren. Bei uns ist es so, die Compiler-Optionen, die erlaubt sind und die zertifiziert sind, sind eben auch möglich. Okay. Und damit stellen wir eben auch für den Kunden dann sicher, dass er nicht irgendwelche, ich sag mal, Optimierungen einschaltet, die eben dann die Software nicht mehr sicher laufen lassen.
Und das heißt immer bei dieser Optionsauswahl, ich werde höchstwahrscheinlich Assembly-Befehle dann verlieren oder die Reihenfolge von den Befehlen wird sich ändern, oder?
Ja, genau. Also was mache ich dann? Mache ich in Looping oder unterschiedliche Optionen, die ich dann eigentlich einschalten kann, wo er dann die Datenstrukturen, den Kontext ein bisschen ändert, sage ich mal, um eben es zu squeezen, also um den Size runterzubekommen, sage ich mal. Genau, also er lässt dann eben, gerade bei dem ersten Schritt, lässt du Datenstrukturen, schaust du, dass du die zusammenpackst, dass du Kommentare, Textfelder und so weiter alles wegeliminierst, dass du die gar nicht mehr hast und mit übersetzt und eben wirklich optimalen Code, der auch für die Funktion relevant ist, übersetzt und nicht mehr.
Ja. Und wenn es zu der funktionalen Sicherheit kommt, wie kann man so sicherstellen, dass als Compiler-Hersteller, dass wenn ich irgendwas in C schreibe, dass was dabei rauskommt, egal von der Optimierungsauswahl, dass Assembler-Code immer als funktional sicher erkannt wird.
Ja, also dass ich erkenne, dass eben der Code, der übersetzt wird, dass der auch wirklich sicher ist. Das ist ja im Grunde deine Frage.
Ja.
Das Relevante ist eben, dass ich diese ganze Warnings, also auch wenn ich kompiliere, bekomme ich Warnings, weil ich habe einen Source-Code hinzugefügt, der eben nicht richtig funktioniert, der dynamische Pointer setzt, was du vorhin hattest, der solche Themen, der dir eben sagt, du musst deine Software ändern, weil ansonsten bist du nicht sicher. Ja. Und das ist eben dieser klassische Loop. Was wir auch haben, sind eben, wir haben ein Produkt, das ist der Inspektor, heißt der Tasking Inspektor, der dir eben ganz genau sagt, auch ob du gegen gewisse, ja, ich sag mal, Coding-Standards und andere Themen einfach verstößt.
Mhm. Ja. So, alles ist abgesichert bei den Entwicklungen, Kriegfehler.
Genau, alles ist abgesichert in der Entwicklung. Die Entwicklung ist sehr prozesslastig.
Ja.
Und das ist einfach die Sicherheit, damit du eben auch keine Fehler in der Entwicklung einbaust.
Ja.
Mehrfach abgesichert, extern zertifiziert, beim TÜV beispielsweise, das ist uns dann auch nochmal extern zertifiziert, wirklich das Produkt und dann eben nach unterschiedlichen Standards, ISO 26262, ja. Das ist dann für funktionale Sicherheit. Was wir beispielsweise aber auch sind, wir sind ISO 21434 zertifiziert, okay. Das ist der Cyber Security Standard. Also auch Cyber Security wird immer ein größeres Thema, wie baue ich da jetzt keine Fehler ein, um eine Angriffsfläche zu bieten.
Ja. So, wenn eine, es gibt viele so Automotive-Zulieferer-Firmen wie Continental und Prey und so weiter, wenn die auf der Suche sind nach neuer Softwareentwickler für Automotive, wie werden diese Softwareentwicklung beigebracht, nach diesen Standards zu entwickeln? Gibt es dann so Schulungen? Bietet ihr sowas an?
Ja. Also im Grunde, wenn man dann in die Automobilbranche kommt, dann ist es ja wirklich so, man entwickelt sie.
Ja.
Man hat Trainings, zum einen, es sind ja unterschiedliche Levels. Man hat Trainings bei einem Compiler-Hersteller, wie funktioniert der Compiler? Dann habe ich beispielsweise klassischerweise im Automotive ist AUTOSAR als Standard, als ich sag mal Middleware, Abstraktionsschicht zwischen der Hardware und der Applikation. Da habe ich auch Trainings, da gibt es unterschiedliche Anbieter, die Trainings, Consulting anbieten. Und wenn ich dort in die Entwicklung kommen, die Applikationsentwicklung von Prey, Prose, Continental, Bosch, dann ist es, dass ich eben dadurch unterschiedliche Prozesse durchlaufe, Trainings bekomme, Consulting. Die meisten Firmen haben auch ein Buddy-Konzept, jemand, der einen mitnimmt in der Entwicklung, wie funktioniert es und da einfach unterstützt im Daily Doing.
Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, diese AUTOSAR ist sehr wichtig in der Automotive Industry, weil es mehr oder weniger eine allgemeine Software-Schnittstelle zur Verfügung stellt, damit all diese möglichen Zulieferer Einzelelemente von Software liefern können für ein Projekt, weil Continental zum Beispiel entwickelt ein Steuergerät, aber nicht unbedingt alle Software, die auf dem Steuergerät am Ende laufen wird. Stimmt das?
Ja, genau. Klassischerweise, wir hatten es ganz am Anfang, wie sich auch die Industrie verändert hat. Früher war die Funktionalität war das Steuergerät.
Ja.
Power-Operated Tailgate, Heckklappensteuergerät, das war ein eigenes Steuergerät. Ja. Und heute findet diese Konsolidierung statt. Und was AUTOSAR eben bietet, man hat einen Chip von unterschiedlichen Herstellern. Was alle haben, ist ein sogenannter MCAL, Microcontroller Abstraction Layer. Da bekomme ich unterschiedliche Funktionalitäten, Ethernet, CAN, also auch die Kommunikationsbusse.
Ja.
Und darüber gibt es dann unterschiedliche Funktionalitäten, Betriebssystem, Memory, wie gehe ich mit Speicher um. Und ganz nach oben gibt es die sogenannte RTE, die Abstraktion ist für die Applikationsentwickler. Und darauf wird dann eine Softwarekomponente geschrieben, die dann eben eine Funktionalität ist. Und so biete ich eben die Möglichkeit in zwei Richtungen. Zum einen, dass Softwarekomponenten in der Theorie von unterschiedlichen Herstellern kommen könnten, dass auf einem Continental-Steuergerät eine Prä-Softwarekomponente laufen könnte. Der zweite Vorteil ist, dass ich eben auch deutlich flexibler bin in der Hardware-Architektur, weil ich eben nicht mehr direkt von der Softwarekomponente auf die Hardware schalte, sondern eben auch eine Hardware-Abstraktion habe.
Ja. Nochmal zu erklären, das RTE bedeutet?
Runtime Execution.
Okay, das ist dann eine Anwendung im Endeffekt.
Die RTE ist im Grunde die oberste Schicht von AUTOSAR, die dann wirklich die Applikation von den Bussen, von CAN abstrahiert. Ja. Und ich habe eine API oder ich habe unterschiedliche APIs, wo ich eben dann eine Softwarekomponente auf die RTE kombinieren kann und dort eben einen Connection machen kann. Für Signale, Messages, solche Themen.
Ja. Es kommt mir sehr ähnlich wie so Linux und POSIX vor, aber es ist an der Automotive Industry abgestimmt worden.
Genau, es ist für Automotive zum einen, BSP ist ein MCAL.
Ja.
Als Beispiel.
Ja,
genau. Also das ist genau. Es ist nur anders eben und eben für kleinere und eben auch dann für kleinere Microcontroller und zum anderen eben auch sicherheitsrelevant entwickelt für sicherheitskritische Systeme eben.
Ja, ich glaube, wir haben wir haben jetzt ein gutes Gefühl bekommen für wie komplex die Steuergeräte sind, weil von der Hardware-Seite und auch von der Software-Seite und dass da so viele Unternehmen involviert sind, um ein Steuergerät zu entwickeln und dann am Ende, dass der OEM, so eine BMW oder VW oder Daimler, wer auch immer, die müssen dann alles zusammenbringen in einem Fahrzeug. So, welche Designmethoden oder Arbeitsabläufe werden dann eingesetzt, damit alles so rechtzeitig, so Produktionsbeginn fertig wird und alles funktioniert?
Ja. Das ist ja genau diese Herausforderungen bei den OEMs. Man kann sich überlegen, man hat in großen Fahrzeugen 180 Steuergeräte, die mehr oder weniger unabhängig voneinander entwickelt werden. Klassischerweise gibt es das V-Modell, das heißt, die Steuergeräte per se werden nach dem V- oder Wasserfallmodell entwickelt. Und was dann bei den OEMs passiert ist, die nehmen Subsysteme, das heißt, die integrieren Subsysteme zusammen, wo einfach schon mal abgesichert werden, Steuergeräte, die zusammenpassen. Da habe ich dann unterschiedliche Subsysteme, die getestet werden auf Funktionalität, die zusammen kommunizieren. Und so werden die Systeme immer weiter zusammengeschaltet, um zu schauen, wo funktioniert es zusammen, wo gibt es Probleme, wo kommen Signale an, wo habe ich Probleme, die ich einfach nicht zuordnen kann, die ich am Anfang im Design ganz vorne nicht gedacht hatte. Und so ist wirklich diese komplette Integration ist ein massiver Aufwand, weil man eben, man macht Unit-Tests, man macht Subintegrations- oder Integrationstests, Subsystemtests, Gesamtsystemtests und es ist die ganze Absicherung dann eben von OEMs.
Ja. Es ist erstaunlich, aber wie so komplex, wie es dann zusammenkommt am Ende und alles am Ende tatsächlich funktioniert und wir haben Autos, die wir rumfahren können.
Ja, es ist wirklich so. Oft fragt man sich, jetzt auch über die Entwicklung, über den gesamten Kontinent, also wo man wirklich sagt, es kommen Steuergeräte aus Japan, Südkorea, China, wir haben Steuergeräte, die werden in Indien entwickelt, in Europa, wir haben Zulieferer aus den USA und die werden dann alle im Grunde zusammengeworfen und am Ende kommt ein funktionierendes Auto raus.
Ja.
Und das ist schon, das ist auch was wirklich faszinierend ist. Ja.
Ja. Klasse. Ja. Well, vielen Dank für die bisherigen Einsichten und wir kommen dann gleich zu dir zurück.
Danke.
In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht. Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. Wenn man Ingenieure nach dem Spielzeug ihrer Kindheit fragt, werden viele von ihnen Lego erwähnen. Meine Fantasie wurde damals von Lego-Technik beflügelt. Als Kind habe ich einige tolle Bausätze geschenkt bekommen, zum Beispiel einen Traktor mit Vierzylindermotor und einen angehängten Pflug oder einen Bagger mit pneumatischen Zylindern. Lego selbst war für mich eine Einführung in die mechanische Konstruktion und den Bau von Getrieben, Differentialen und anderen wichtigen Fahrzeugteilen. Aber genauso wichtig waren die Anleitungen. Sie waren nicht nur großartige Beispiele für die Dokumentation eines Bauprozesses und ja, wir brauchen immer bessere Dokumentation beim Ingenieurwesen, sondern auch für die isometrische Zeichnungen. Ich führe meine Interesse daran, Ingenieur zu werden, größtenteils auf meine Kindheitserfahrung mit Lego zurück. So, Christoph, was hat dich während deiner Kindheit begeistert?
Jetzt geht ein Gruß raus an alle H0-Fans. bei mir ist es wirklich die Modelleisenbahn gewesen. Das hat mich eigentlich für Technik begeistert. Ja. Einfach die Gleise, also man fängt erstmal an mit Gleisen und Eisenbahnen, die dann fahren. Dann hat man sein Trafo, schaut, wie man die ganzen Schaltungen macht. Dann geht's weiter, dann baut man eine Stadt, dann sind dort unterschiedliche Fenster beleuchtet in den Häusern, Straßenbeleuchtung, dann wagt man sich an andere Themen wie Feuer, dann hat man eben einfach Elemente, die Rauch erzeugen und die Feuerwehr hinfährt, dann, wenn man das anschaltet, dann hat man eben eine Schaltung, dass gleichzeitig von der Feuerwehr irgendwo das Licht angeht, das Blaulicht, und das ist, was mich Technik begeistert hat. Und ich muss dazu sagen, was auch von meiner Mutter heute noch den Keller besetzt. Ja, also sie würde den gerne mal wieder frei bekommen. Aber sowohl mein Vater als mein Bruder und ich können uns einfach nicht davon trennen. Also das steht auch jetzt nach 40 Jahren immer noch dort. Und Weihnachten wird dann immer einmal diskutiert, dass das jetzt irgendwann mal raus muss. Aber bisher können wir das noch alles dort unten behalten. Ja.
Dann kann ich davon ausgehen, dass du in Hamburg warst bei der Miniatur Wunderland?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich war ich im Miniatur Wunderland. Ich finde es auch wirklich super, Miniatur Wunderland in Hamburg. Meine Frau war auch schon mit dabei, weil einfach so viel Kreativität, Möglichkeiten technologisch ausgeschöpft werden. Als ich damals die Flugzeuge das erste Mal gesehen habe.
Also ein Wunder, ne?
Genau. Also wirklich, die da auch viel Liebe zum Detail haben. Zum einen auch natürlich Design und Sachen, aber eben auch technologisch, wie sich das einfach immer weiterentwickelt. Ja. Das ist schon interessant.
Ja, erstaunlich. Vielen herzlichen Dank für ein kleines Einblick in deine Kindheit. Und ich glaube, es wird unsere Zuschauer und Zuhörer auch echt begeistern.
Danke.
Jetzt lasst uns weitermachen mit unserem Thema Softwareentwicklung und funktionale Sicherheit in der Automotive Industry. So, Christoph, das Schlagwort in der Automobilindustrie lautet heute Software-definiertes Fahrzeug oder Software-defined Vehicle, diese SDV. Und es unterstreicht nicht nur die Bedeutung der Software für alle Fahrzeugfunktionen, sondern weist auch darauf hin, dass Software-Updates nicht nur der Computersicherheit dienen, sondern auch die Funktionalität eines Fahrzeugs erweitern oder verändern können. Wie reagiert Tasking momentan auf diesen Wandel?
Wir hatten ja ganz kurz schon dieses Thema Standards auch. Wie wir darauf reagieren ist, dass wir unsere Produkte nach eben auch Security-Standards zertifizieren, wie 21434. Das heißt, das ist ein Thema von uns, dass die Produkte auch nach diesen Standards zertifiziert sind, die eben im Update-Prozess einfach relevant sind. Das zweite Thema, wie wir als Firma reagieren, ist, dass wir eben auch die Bandbreite von uns erweitern. Wir gehen mehr in dieses Thema Softwarequalität, Softwareabsicherung und auch eben den Debugger. Das sind so Themen, wie wir uns eben auch breiter aufstellen, damit wir den Entwicklungsprozess bei unseren Kunden besser betreuen können, auch für Update-Sicherheit. Bei den OEMs ist es eben, wie wir da auch reagieren, CI/CD in Automotive, in Anführungsstrichen auch noch ein neueres Thema, Continuous Integration, Continuous Development, und da eben auch die Compiler hinzubringen, dass sie dort eben den Kunden unterstützen in so einer CI- und CD-Umgebung.
Ja. Und das heißt, dass wenn die elektronische Architektur eines Automobils ändert sich gerade und es gibt unterschiedliche Variationen zonaler Architekturen, wie die so heißen, oder Zonal Architectures.
Ja.
Dabei kommen sehr, sehr große SoCs im Einsatz, die einen Teil des Funktionssicherheitscodes ausführen. Welcher Einfluss hat das auf die Entwicklung von Software innerhalb der Automobilindustrie? Und bedeutet das das Ende kleinerer, mit AutoSAR entwickelte ECUs möglicherweise?
Wir hatten die Diskussion lange, also auch in den letzten Jahren in unterschiedlichen Steuerkreisen, was passiert jetzt eigentlich? Und dass die Funktionalität für AutoSAR-Steuergeräte aufhört, glauben wir nicht. Die werden weiter da sein, AutoSAR, also auch Classic AutoSAR, vielleicht für die Zuhörer, es gibt Classic AutoSAR und Adaptive AutoSAR. Classic AutoSAR wird meistens auf kleinen Steuergeräten, Mikrocontrollern verwendet, wenn Adaptive AutoSAR auf Mikroprozessoren verwendet werden, die eben auch ein dynamisches Betriebssystem haben. Und diese Classic AutoSAR Steuergeräte, die werden aus unserer Sicht weiterlaufen. Zum einen, weil man Zeitanforderungen hat, die extrem kritisch sind, die realisiert werden müssen. Aber es findet eben auch ein Merge statt von unterschiedlichen Steuergeräten. Früher hatte man vielleicht zwei Steuergeräte, was man heute auf einem Steuergerät realisieren kann. Also dieses Zusammenfassen, das sehen wir schon, dass das stattfindet. Und das ist, wie es eigentlich beeinflusst wird. Dass Classic AutoSAR eben verschwindet und so kleine Microcontroller, das sehen wir eigentlich nicht.
Mhm. Aber das heißt, wir haben bei diesen Zonal-Architekturen haben wir in der Regel ein sogenannter High-Performance-Computer oder so einen Riesenbrocken in der Mitte, viel ausführen kann.
Ja.
Seht ihr, dass manche Funktionalitäten werden in Software in diese große Bauteile dann integriert und dann der Realtime-relevante Teil in eine kleine ECU dann ausgelagert wird und es wird nur per so Botschaften quasi gesteuert.
Genau, im Grunde sind es dann Messages zwischen den Steuergeräten. Was wir sehen in den Zonen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, gibt ja auch unterschiedliche OEMs, haben unterschiedliche Konzepte. Ist jetzt, gibt es eine Zone links vorne, rechts vorne, macht man wirklich so eine Zone nach dem Auto, dann gibt es auch, die machen nur vorne, hinten, also gibt es einfach unterschiedliche Konzepte von unterschiedlichen Automobilherstellern, wie die das umsetzen. Und was man eben auch sieht, ist, dass viele der Funktionalität einfach in den HPCs, High-Performance-Computern stattfindet, die dann eben zugeliefert werden von einem Qualcomm, von einem Nvidia, die einfach dann wirklich Rechenpower ins Auto bringen. Und viele dieser Funktionalität, wir hatten es am Anfang, ein komplettes Display, auf dem ich Filme schauen kann, Handy-Integration, da brauche ich natürlich auch Power im Auto. Das ist das eine, wo wir sehen, dass solche HPCs ganz stark sind. Und auf der anderen Seite Fahrerassistenz. Und in Fahrerassistenz hat man auch eben große Mikroprozessoren, die einfach die ganzen Daten, Kameradaten, LIDAR, Radar verarbeiten, die aber auch in der Zone vorverarbeitet werden können, um dann schon eine konsolidierte Sicht nach vorne beispielsweise in so einem großen Steuergerät ankommen zu lassen, das dann weiter prozessiert wird. Und zusätzliche Funktionalität, die dann auch kundenspürbar sind, sehen wir eben sehr stark auf diesen großen Rechnern. Mhm. Neue Gimmicks, dass ich irgendwie personalisieren kann, wie sich das anfühlt, mein Licht, dass ich Fahrerassistenzfunktionalität nachkaufen kann, nachgeschoben bekommen, sage ich mal. Bessere Linienerkennung, Hinderniserkennung, das sind dann eben solche Sachen, die dann dort immer wieder nachgeliefert werden jetzt.
Ja. Wie sieht es aus mit der Bauteilauswahl? Weil, ja, ich würde sagen, vor 15, 20 Jahren ist es super wichtig, dass man Automotive-Grade Bauteile kauft.
Ja.
Und dann mittlerweile haben wir so riesengroße, sehr, sehr starke Prozessoren, die eigentlich aus dem Consumer-Bereich kommen, ähneln, was ich in Smartphone finden würden oder GPUs und so weiter. Müssen die auch Automotive-Grade sein oder gibt es dann so Abweichungen von?
Die müssen auch Automotive-Grade sein.
Okay.
Also solche Prozessoren, die werden dann auch wirklich Automotive-Grade getestet, abgesichert, dass es dort eben nichts oder dass die diesen Standard entstehen. Das Thema bei den Mikroprozessoren ist die Wärme. Ja, die Wärme, die abstrahlen, wie bekomme ich diese Wärme im Grunde weg? Das ist ein großes Thema gewesen, auch in der Automobilindustrie. Und ansonsten ist es einfach die Entwicklung von Nvidia, von Qualcomm und anderen großen Chipherstellern, um diese Chips einfach automobil oder sicher für die Automobilindustrie zu machen.
Ja.
Wärme, Kälte, Anforderungen, die es woanders eben einfach nicht gibt.
Ja, genau. Es ist erstaunlich, wie die Industrie sich verwandelt hat über den Jahren.
Ja.
Und das bringt mir auch zu einem anderen Punkt, weil du hast schon das V-Modell erwähnt. Vielleicht könntest du kurz für Laie und uns erklären, was ein V-Modell ist und was passiert bei jedem Teil des Ablaufs.
Ja. Also das V-Modell ist ein V, wie der Name sagt. Es gibt eine linke Hälfte, eine rechte Seite. Auf der linken Seite, oben habe ich erstmal Requirements, die ich festziehe. Dann habe ich das Design, also Systemdesign, Architekturdesign, bis ich dann erstmal unten in Anführungsstrichen beim Coding ankomme, beim Schreiben von Code. Dann bin ich bottom, sage ich mal, ganz unten am V. Und dann gehe ich rechts weg zur Verifizierung. Das heißt Unit-Tests, System, also Integration-Tests, System-Tests und dann wirklich die Validierung eben vom Gesamtsystem. Und das ist eben ein klassischer Prozess, der von links nach rechts durchgeführt wird, beziehungsweise man kann auch sagen wurde, weil er eben immer agiler auch wird.
Ja, und das ist genau, wo ich drauf kommen wollte, dieses V-Modell ist eingeführt worden in einer Zeit, als wir klassische ECUs-Steuergeräte gebaut haben, die in der Regel bei der Herstellung programmiert waren und dann nie wieder programmiert. Und jetzt sprechen wir von Software-Updates, die nicht nur Sicherheitslücken füllen, sondern auch neue Funktionalitäten ins Auto bringen. Wird der V-Modell abgeschafft oder geändert, um so eine mehr agile Entwicklungsprozess zu unterstützen? Weil irgendwas, sobald es das Auto in Produktion ist, dann muss es weiter getüftelt werden.
Ja, klar. Wenn man sich das überlegt, früher war wirklich, die Requirements waren fest. Das war ein Dokument, beispielsweise ein DORS oder einfach ein Dokument, das fest war. Da waren alle Requirements drin und ich wusste ganz genau, diese Spezifikationen muss ich umsetzen. Und dann bin ich ganz klassisch dem Prozess nachgegangen, habe das entwickelt und dann ausgeliefert. Und jetzt ist es eben, wie du sagst, ganz anders, dass das viel dynamischer ist. Auch, dass man unter der Entwicklung schon, also es ist ja nicht mehr auch in 3-4 Jahren, wo ich so ein Steuergerät entwickle, gibt es ja Entwicklungen und neue Anforderungen. Und da muss ich eben dynamischer oder eben agiler darauf reagieren können. Es gibt andere Konzepte auch, ein Beispiel ist SAFe, wo man eben deutlich agiler entwickeln kann. Aber auch in einem V-Modell kann ich eigentlich agil oder agiler entwickeln, wo ich einfach sagen kann, wenn ich diese Agilität im V-Modell zulasse, dann kann ich auch danach entwickeln. Es kommt am Ende auf die Köpfe an, die dann dahinter stehen, um das umzusetzen. Wie gehen wir das an? Code first, solche Themen, um dann eben einfach wirklich die Flexibilität und Agilität auch in so ein V-Modell zu bringen. Mhm. Genau.
Gibt es schon so Diskussionen innerhalb der Automotive Industry, eine Alternative zum V-Modell oder einer V-Modell Version 2 zu definieren? Oder?
Also das V-Modell hat sich ja auch in der Vergangenheit, es gibt schon unterschiedliche Methoden oder halt Releases vom V-Modell, das gab es auch schon in der Vergangenheit. Aus meiner Sicht ist beispielsweise SAFe als Entwicklungsmethode hat sich sehr stark durchgesetzt, also als agile Entwicklungsmethode sehr, sehr stark durchgesetzt. Gibt viele OEMs, die da einfach dann darauf setzen und auch Zulieferer, die in den SAFe-Bereich gehen, aber auch das V-Modell. Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Ja. Am Anfang hast du uns erklärt, die Geschichte von Tasking als Compiler-Hersteller und ihr habt neulich dann zwei Firmen übernommen. Ja. Das ist der iSystem, einen renommierten Hersteller von Debugging-Hardware und Entwicklungstools und LDRA, das ist ein Anbieter von Tools für die Code-Analyse und das Testen von Software für sicherheitskritische Systeme, nicht nur in Automotive, sondern auch, glaube ich, Aerospace und
Defense, andere. Genau, Aerospace, Defense und so weiter. Ja. Genau.
So, welchen Einfluss hat das darauf, wie ihr Kunden aus der Automobilindustrie besser unterstützen könnt?
Ja, genau. Also durch die Akquise, wo wir hier kommen, wir möchten eine Safety-Toolchain den Kunden zur Verfügung stellen. Also gerade dieses Thema funktionale Sicherheit, Security, das sind eben die Themen, die uns wichtig sind und da eben für den Entwickler ihm das Leben leichter zu machen, weil er schon zertifizierte Tools hat. Was wir mit diesen, die Akquisition von iSystem, das war die erste, die war vor 3 Jahren, haben wir iSystem übernommen, ist eben der Debugger, der einfach die klassische Ergänzung ist von einem Compiler. Wir hatten es vorhin, ich nehme den menschenlesbaren Code, ich übersetze ihn, damit ich am Ende ist das Ergebnis ein L-File. Und dieses L-File nimmt der Debugger, flasht es auf die Hardware und damit kann ich dann schauen, was passiert eigentlich wirklich am Steuergerät, wo hakt es, welche Probleme, warum funktioniert was nicht, wie ist das Timing vom Steuergerät, wo habe ich da Probleme. Und das war einfach die natürliche Ergänzung und dasselbe ist eben mit LDRA. MISRA-Checker. Das heißt, LDRA hat aus meiner Sicht den weltbesten MISRA, Cert-C-Checker. Solche Tools eben, die dem Entwickler auch wirklich helfen. Das ist dann die vordere Seite, dieses Thema, ich nenne es mal Software Quality, Software Quality Assurance, sicherzustellen, dass gute Software auch übersetzt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite eben, wir hatten es beim Debuggen, dann eben auch Unit-Tests und dann eben diese Test- und Absicherung-Komponente. Das ist auch etwas, wo LDRA extrem stark ist. Und das eben zusammenzubringen, damit der Entwickler einfach seamless durchlaufen kann, sage ich mal, gute Produkte hat, die zusammenspielen, die funktionieren, dass er einen Support hat, den er anrufen kann, der sich dort auskennt und eben nicht dieses hat, oh, ist es jetzt ein Problem vom Compiler, vom Debugger? Ist etwas mit meinem MISRA-Checker? Funktioniert was nicht im Unit-Testing? Sondern da haben wir halt Kollegen, die jetzt dann dieses Gesamtsystem eben betreuen, das es für einen Entwickler einfach leichter macht.
Ja.
Weil dieser Funktionshub, der muss ja auch, der ist ja massiv gewesen, aber und so stark ist die Anzahl der Entwickler gar nicht gestiegen. Und das muss ja auch dann einfach, aus unserer Sicht brauchen die einfach Support. Die Entwickler, die so viel Funktionalität heben müssen. Und das ist eben unser Ziel, denen zu unterstützen, denen zu helfen.
Ich glaube, jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, das Thema Debugging etwas tiefer anzugehen, weil wenn wir über Debugging sprechen, werden viele, die mit Mikrocontrollers arbeiten, an der ST-Link oder diese integrierte OCD-Debugger, was auf einer Entwicklungsplatine mitgeliefert wird. Ja. Was heißt Debugging in der Automotive-Industrie und welche Funktionalitäten sind erwünscht und benötigt?
Ja, also das ist extrem unterschiedlich. Man muss wirklich sagen, manche nutzen den Debugger nur, um ein Steuergerät zu flashen.
Ja.
Das ist der erste Case. Dann gibt es Kunden, die wirklich schauen, wie ist der Programmablauf, nenne ich es mal, wie funktioniert der. Dann gibt es Kunden, die wirklich sich die Worst Case Execution Timing, WCET, anschauen bei solchen Themen. Wie funktionieren einzelne Programmsteine zusammen? Wie greifen die ineinander?
Ja.
Und das ist eben, wie ein Kunde den Debugger nutzt. Was auch ein Thema ist, wenn man sich überlegt, größere Steuergeräte, dann sind es beispielsweise auch, dann habe ich eben zwei Mikroprozessoren auf einem Steuergerät und muss dann synchron tracen. Das heißt, wie kommunizieren die miteinander? Wie funktioniert das zusammen? Und da haben wir eben auch Lösungen, damit ich zwei Chips parallel debuggen kann. Also es ist extrem vielfältig, sage ich mal. Eine kleine Funktionalität, also erstmal nur flashen oder eine kleine Funktionalität sich anschauen, bis wirklich große, komplexe Systeme zu debuggen. Und dann der nächste Schritt ist auch, also wir hatten die großen, wo ich dann einen, nur als Beispiel, einen Qualcomm Snapdragon, könnte aber auch ein Nvidia-Chip sein, zusammen mit einem Infineon Aurix als Safety-Chip debuggen möchte und eben schauen muss, wie verhält sich dieses Gesamtsystem zusammen. Und das ist im Grunde die Komplexität, wie sie sich auch über die Jahre entwickelt hat.
Und es geht nicht nur um der Ablauf ausgeführte Code im Mikrocontroller. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnt ihr auch die Kommunikation über bestimmten Bussystemen aufnehmen. Was bringt das dann?
Man hat eben auch Latenzen beispielsweise. Wenn ich zwei Chips zusammenpacke, habe ich Latenzen, die ich einfach sehen möchte und wie sich eben dann der Programmablauf dort verhält.
Ja, wow. So ist es eine umfassende Lösung. Das ist klasse. So softwarebasierte Fahrzeuge sind dann, wie wir alle wissen, ständig mit Cloud-Diensten auch verbunden. Und das klingt, als seien Probleme vorprogrammiert für fast allen, würde ich sagen, die in unserer Industrie arbeiten. Und es gab schon viele Beispiele, wo Autos gehackt wurden. Wie wird die Cybersicherheit dann genau in der Automobilindustrie verbessert und wie kann Tasking jetzt besser die Kunden damit unterstützen?
Bei uns ist es zum einen, dass wir eben auch in diesen Softwarequalität nach Cybersicherheitsstandards einfach dem Kunden unterstützen, dass er danach prüfen kann, ISO 21434, wir hatten es schon mal, einfach um die Sicherheit dort zu haben. Wir qualifizieren unsere Produkte danach, also unsere Produkte sind einfach nach Cybersecurity-Standards zertifiziert. Und wie wir dann die Kunden und auch unterstützen, ist zum Beispiel in diesen Architekturen, die sich jetzt entwickeln. Wir hatten die Zonenarchitekturen. Selbstverständlich, wie ich auch eine Zone schneide, habe ich unterschiedlichen Zugriff. Möchte ich eine Update-Fähigkeit auf meiner Bremse haben? Möchte ich eine Update-Fähigkeit auf meiner Lenkung haben?
Höchstwahrscheinlich nicht.
I doubt it, genau. Und die möchte ich einfach nicht haben. Und deswegen ist es ja auch so, wie mache ich die Architekturen? Wo lasse ich Zugriff drauf? Wo möchte ich wirklich eine Cloud-Konnektivität haben, wenn ich das im Cluster habe, wenn ich das im Head-Up-Display habe oder eben zum Beispiel auch in der Navigation, dann kann ich das noch eher in Anführungsstrichen verkraften. Aber natürlich bin ich mir auch bewusst, dass selbst auf einem Head-Up-Display oder auf einem Cluster, es gibt ja auch Sicherheitsanforderungen. Ich möchte ja nicht, dass mir nicht angezeigt wird, dass mein Motor heiß wird, Motorkontrollleuchte, dass die Geschwindigkeitsregelung passt. Das sind ja auch sicherheitskritische Funktionalitäten. Aber in diesem Umfeld der User Experience, da möchte ich natürlich auch die schnellen Innovationszyklen einfach ermöglichen. Und da bin ich mit der Cloud verbunden.
Mhm. Und wie viel von der Cybersicherheitsabsicherung hängt mit der Softwareentwicklung zusammen? Und wie viel ist so, wie wir Software entwickeln, die dieses Standards folgen und gute Prozesse haben und so weiter.
Ja, genau dieses Thema, wenn ich Standards folge, wie ASPICE, wie einfach diesem Entwicklungsstandard für Embedded-Systeme im Automobil, da habe ich einfach schon die Sicherheit, dass ich nicht so viel Fehler einbaue, nicht so viel Angriffsfläche einbaue, weil eben auch viele einfach Code reduzieren. Ja, das Thema ist ja nicht immer nur neue Funktionalität zu schreiben, sondern Technical Debt, Themen abbauen, reduzieren, Einfalltore wegzubekommen in der Software, in der Funktionalität, das ist ja eins der Themen, die die Industrie ganz stark beschäftigt damit auch.
Ja.
Dass eben nicht jeder mit einem Keyless Go auf einmal mein Auto aufsperren kann, wie es am Anfang war.
Ja.
Das muss ich eben separieren, damit es nicht mehr funktioniert, dass ich die Signale abfangen kann und solche Themen.
Ja, genau, ja.
Ja.
Da gibt es viel zu tun und ja. Ein sehr spannender Bereich, würde ich sagen.
Ja.
Ja, in der Automobilindustrie in letzter Zeit wurde vor allem so Tri-Core von Infineon eingesetzt. Dann gibt es der RH58 von Renesas zum Beispiel. Power-Architektur und ARM-basierte Mikrocontroller sind auch sehr häufig eingesetzt. Aber ich habe gelesen, dass Infineon kürzlich angekündigt hat, dass RISC-V-basierte Bauteile für die Automobilindustrie auf den Markt zu bringen.
Ja.
Aus deinem Sicht, welche Vorteile bringt dann diese neue Open-Source-Architecture für die Automobilindustrie und wie bereitet ihr dann vor für die Einführung solcher Bauteile?
Genau. Infineon hat bekannt gegeben, dass man RISC-V setzen wird als Instruction-Set-Architecture, was RISC-V ist. Das heißt, ich kann darauf Open Source meine Cores bauen. Aber natürlich gibt es auch noch außenrum um den Core, ähnlich wie bei ARM, gibt es noch andere Elemente, Bauelemente, die gegebenenfalls proprietär sind und eigene Lösungen mitbringen. Ja. Was man sich im Grunde von RISC-V erhofft, ist auch diese Geschwindigkeit, dieses Ökosystem zu haben und zu bauen, auf das jeder aufsetzen kann. Synergien zu heben mit anderen Industrien und eben nicht nur speziell diesen Automotive Spirit zu haben, sondern auch Synergien mit anderen Industrien, Railway, Medical, mit IoT einfach auch zu heben und dort Synergien heben zu können. Mhm. Das ist so der Hintergrund. Und was jetzt eben gerade passiert ist, der Bau des Ökosystems. RISC-V ist bekannt im IoT, ist gesetzt, das ist einfach ein gesetztes Thema, sage ich mal, in der Automobilindustrie noch gar nicht. Und jetzt eben auch Cores zu bauen, die den Ansprüchen, wie wir es vorhin hatten, bei Nvidia, bei Qualcomm, jetzt mit RISC-V-Basis Cores zu bauen, die diesen Anforderungen aus dem Automobil gerecht zu werden, das sind eben die Themen, die sie über die letzten Jahre gestartet haben, um eben auch dort unabhängiger zu sein. Und das ist, wo wir auch vor vielen Jahren den ersten RISC-V-Compiler released haben, zugänglich gemacht haben, auch in Kooperation mit Halbleiterherstellern. Und da geht die Reise hin.
Ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch eine Art Verein oder Organisation, das das ganze Entwicklung betreut. Ja. Wie sieht das aus?
Da gibt es eine Firma, die heißt Quintauris. Die wurde gegründet von mehreren Halbleiterherstellern und Lieferanten, die eben im Automobil unterwegs sind. Sitzt hier in München.
Okay.
Und was die Aufgabe davon ist, ist eben, das Ökosystem auch aufzubauen. Wie, es gibt eben Compiler, Debugger, es gibt AutoSAR, es gibt Design Tools, dass eben die genau diesen RISC-V-Thematiken einfach auch unterstützen. Und das ist extrem wichtig. Und das ist eben die Aufgabe der Firma von Quintauris, die eben aus der Taufe gehoben wurde, von den Halbleiterherstellern und den Zulieferern.
Ja. Spannende Zeiten. Ist Tasking auch dann ein Teil beteiligt in dieser oder involviert sozusagen?
Wir sind nicht beteiligt. Nee. Das ist dann wirklich ein Infineon, ein NXP, ein STMicro.
Okay, das sind die Halbleiterhersteller.
Genau, die Halbleiterhersteller, ein Nordics, ein Bosch. Aber wir sind eben im sehr engen Austausch mit den Kollegen dort, um eben unseren Compiler zuzuliefern, unseren Debugger, je nachdem, wie sich es dort weiterentwickelt, damit sie eben auch überprüfen können, dass wir im Entwicklungsprozess RISC-V auch richtig unterstützen.
Ja.
Und optimieren.
Ja, und bereit sind, sobald es freigegeben wird.
Sobald es losgeht. Genau.
Genau, super. Es ist super spannend und wir haben so viel gelernt über die Softwareentwicklung für die Automotive-Industrie. Ich würde gern noch eine letzte Frage stellen, weil derzeit ist auch Rust ein sehr großes Thema. Viele rühmen die Speichersicherheit der Sprache zum Beispiel. Ich habe selber Hand draufgelegt und ein bisschen damit gearbeitet. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie es eher anders ist zur C-Entwicklung und auch wie der Compiler auf Fehler so meldet. Interessiert sich die Automobilindustrie für Rust? Und wenn ja, wird sie dann C und C++ den Rücken kehren oder wird Rust nur so eine alternative Sprache in bestimmten Fällen verwendet werden?
Extrem spannende Frage.
Ja.
Rust ist am Anfang technologisch super spannend. Wie du sagst, Memory Safety, dass du eben auch in Anführungsstrichen zurückgehen kannst in den Non-Expert-Mode, je nachdem, was du gerade codierst, dass der Compiler dir eben hilft, dort nichts Falsches zu tun. Das ist eine Diskussion, technologisch super spannend, Rust. Die andere Frage ist, jetzt haben wir schon zu viel Software entwickelt auf C, wie gehen wir denn damit um? Das wollen wir nicht nochmal neu schreiben. Ja. Und was wir jetzt sehen in den HPCs, in den großen Steuergeräten, da ist Rust definitiv ein Thema. Applikationen werden in Rust geschrieben, man beschäftigt sich einfach mit Rust als Thema. Da gibt es auch Sachen, die jetzt dann in Serie gehen. Das interessante Thema ist, was passiert mit den Mikroprozessoren? Dort glaube ich nicht, dass das C verschwinden wird. Mhm. Vielleicht gibt es einzelne Komponente, die in Rust geschrieben werden, also einzelne Softwarekomponenten, Funktionalität. Und da ist es auch so, beispielsweise bei uns, unser Compiler kann C und Rust kompilieren, also gemeinsam kompilieren, ja, weil wir eben denken, dass das der Use Case ist. C wird bestehen bleiben in diesen Steuergeräten und Rust wird gegebenenfalls dazukommen. Aber es wird auch noch dauern, ähnlich wie bei RISC-V, muss das Ökosystem dabei sein, muss verfügbar sein. Und da ist es, wo eben Rust aus meiner Sicht noch in den Kinderschuhen steckt für Embedded Devices,
ja,
aber technologisch super spannend und schön zu schreiben.
Ja. Ja, super. Well, herzlichen Dank für alle deine Einsichten im Bereich von der Softwareentwicklung für Automotive Industry. Und ich glaube, unser Zuschauer wird auf meine Meinung auch teilen zum Thema.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Bitteschön. So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Das Automobil gilt seit jeher als modernes Wunderwerk der Technik. Und mit der Umstellung auf den Elektroantrieb sind Fahrzeugelektronik und die dazugehörigen Software noch wichtiger geworden. Allerdings sind sie aufgrund ihrer Konnektivität auch für Cyberangriffe anfällig. Zulieferer wie Tasking unterstützen die Softwareentwicklung in der gesamten Automobilindustrie und tragen so dazu bei, dass die Software in unseren Fahrzeugen nicht nur sicher ist, sondern auch zuverlässig funktioniert. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Christoph Herzog, Co-CEO von Tasking. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen bedanken und auch Zuhören und sage, auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.